Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort wieder segnest und dass du mir hilfst zu sprechen und uns hilfst zu hören. Vater, bete ich in Jesu Namen. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, das Nicken bedeutet ja. Okay. Ja, wir wollen noch ein bisschen weitergehen. Wir haben schon vieles angeschaut und ich denke, man könnte wirklich eine ganze Woche über das Kreuz reden, weil so vieles bleibt noch offen. Ich kann das nicht alles ausführen, was eigentlich Jesus gekauft und erwirkt und erreicht hat für uns am Kreuz. Das wäre eigentlich wert, dass man dafür einen Tag verwendet. Ihr habt da hinten am Büchertisch so eine Karte, da ist der Tausch am Kreuz stichwortartig drauf. Aber das lohnt sich, das tief anzuschauen, aber das können wir gar nicht machen, weil wir nicht genug Zeit dafür haben. Von daher, das zu erforschen und zu erkennen in Gottes Wort, was da alles für uns drin ist in diesem Kreuz und in dem, was Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, das lohnt sich. Weil das ist ein Riesenschatz, da ist nämlich alles drin für uns. Alles an Heilung, Befreiung, Segen, was es gibt, ist dort geschehen. Ich möchte aber heute Abend noch auf einen anderen Punkt kommen, der normalerweise in unseren Kreisen, was meine ich damit, unsere Art von Gemeinden, wenig eine Rolle spielt, der aber in Gottes Wort sehr wichtig ist. Und deswegen möchte ich gerne unseren Blick darauf lenken. Und zwar geht es mir um unser Bekenntnis zu Jesus. Wir haben jetzt das Kreuz als das Zentrum unseres Glaubens angeschaut. Für die, die nicht da waren heute Morgen, wäre es gut, ihr hört es euch an. Die ganze, alles, was ich gelehrt habe jetzt, heute Morgen, gestern Abend, hängt an einer Frage. Nämlich an der Frage, wer ist Jesus? Wer war das eigentlich, der da am Kreuz hing? Es ist interessant, dass der römische Soldat, als er Jesus sterben sieht, am Schluss sagt, der war wirklich Gottes Sohn. Das war sein Bekenntnis am Schluss. Ich glaube, mit diesem Bekenntnis war er gerettet. Aber diese Frage nach dem Bekenntnis scheint uns nicht so wichtig zu sein. Ja, ja gut. Ihr wisst vielleicht, in der alten Kirche hat man viel darum gestritten, was bekennen wir über Jesus? Und dann wurden die altkirchlichen Bekenntnisse formuliert. Kennt ihr vielleicht das Glaubensbekenntnis, also das apostolische Glaubensbekenntnis, nizänische Glaubensbekenntnis. Und darum gingen Streitigkeiten über lange Zeit und über einzelne Worte. Und wir können jetzt natürlich leicht sagen, ja, was soll das, ja? Warum streitet man sich da um Worte? Aber dahinter stand viel, viel mehr. Dahinter stand die Frage, wer ist Jesus? Was sagen wir über Jesus? Und in unserer Zeit ist das so ein bisschen beliebig geworden. Wir denken, das ist nicht so wichtig. Wenn wir irgendwie so ein bisschen der Spur nach an Jesus glauben, dann ist es schon okay. Irgendwie so der Spur nach wissen, was auf dem Bild Mona Lisa ist, dann langt das. Finde ich ein gutes Bild. So grob war doch da irgendwie eine Frau, oder? Und Jesus war doch irgendwie Gottes Sohn. Ja. Und der hat was Gutes für mich gemacht, an den glaube ich jetzt mal. Aber Jesus war diese Frage auch wichtig. Er hat nämlich seine Jünger gefragt, was sagt ihr über mich? Was bekennt ihr über mich? Er hat die Jünger gefragt, was sagen die Leute? Und dann kam alles Mögliche, die sagen dies und das. Und dann sagt aber Jesus, und was sagt ihr? Was sagt ihr? Was sagst du, wer Jesus ist? Und er wollte das hören und Petrus bekennt. Du bist der Messias. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias. Und mit diesem Bekenntnis zu Jesus hat er sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und Jesus sagt, das hast du dir nicht ausgedacht. Das hat dir der Vater im Himmel offenbart. Der Vater hat es ihm offenbart und er hat es bekannt. Und übrigens, bei Jesus war das genauso. Warum ist Jesus verurteilt worden? Warum wurde er vor dem Hohen Rat als schuldig befunden? Warum? Wisst ihr das? Bitte? König der Juden, ja, aber was hat er bekannt? Was hat den Hohenpriester in die Rage gebracht? Genau dasselbe. Ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Der Hohenpriester sagt, das langt mir. Du bist des Todes schuldig, weil das ist Gotteslästerung in jüdischen Ohren. Das ist ganz klar. Der Sohn Gottes, der Messias, das ist Gott selbst. Was machst du dich hier zu Gott? Und Jesus bekennt das. Und das ist ganz dramatisch, wenn ihr das lest, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, sagt der Hohepriester, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Sag uns, wer du bist. Also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, ja? Aber so ähnlich, weil die haben schon stundenlang diskutiert und irgendwelche falschen Zeugen geholt, das hat zu nichts geführt. Und dann sagt er, ich beschwöre dich, sag uns jetzt, wer du bist. Bist du der Messias? Eine dramatische Situation. Und Jesus hat die ganze Zeit vorher geschwiegen, lesen wir da, Matthäus 26. Und der hohe Priester sagte zu ihm, ab 63, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes, der Messias, der Sohn Gottes. Und Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Also er meint damit nicht, du sagst es und das ist nicht so, sondern er sagt, du sagst es, so ist es, ich bin das. Und ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht, also damit ist es umschreibend Gott gemeint, und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider, er hat nämlich ganz genau verstanden, was das bedeutet. Das ist jetzt entweder Gott oder es ist ein Gotteslästerer. Jesus hat bekannt, wer er ist. Das hat ihn am Schluss das Leben gekostet. Sein Bekenntnis. Und das Bekenntnis ist wichtig. Im Hebräerbrief heißt es oft, dass wir das Bekenntnis festhalten, dass Jesus der Hohepriester unseres Bekenntnisses ist. Die Frage ist, was bekennen wir über Jesus? Was glauben wir im Herzen und was bekennen wir über Jesus? Und der Römerbrief sagt in Kapitel 10, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dann wirst du gerettet. Und was sagen und bekennen wir jetzt über Jesus? Was sagen wir über ihn? Wer er ist. Weil daran hängt alles. Ist er der Sohn Gottes, der Messias? Oder wer ist er, der da am Kreuz hängt? Und unsere Erlösung hängt an der Frage, wer Jesus ist. Das ist nicht unwichtig. Ist es vielleicht für euch alles ganz klar? Das macht nichts, wenn das klar ist. Ich möchte euch diese Frage wichtig machen. Ja? Und ich möchte mal das Pferd von hinten aufzäumen und vom Kreuz her auf Jesus schauen und fragen, wer müsste denn Jesus sein, damit da überhaupt Erlösung geschehen konnte? Also wir schauen mal, was werden Voraussetzungen dafür, dass da wirklich Erlösung passiert. Und da gibt es zwei Dinge. Das erste ist, er muss Gott sein. Er muss Gott sein. Jesus muss Gott sein, um Erlösung zu vollbringen. Weil Gottes Wort sagt im Psalm 49, Vers 8, niemals kann ein Mensch seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott das Lösegeld geben. Zu kostbar ist das Kaufgeld für die Seele. Und er muss davon ablassen auf ewig. Das bedeutet, kein Mensch kann einen anderen Menschen erlösen. Ja? Kein schuldiger Mensch, der schuldig ist, kann einen anderen schuldigen Menschen erlösen. Sondern Psalm 34, Vers 23, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Der Herr erlöst und sonst keiner. Das bedeutet, Jesus musste Gott sein. Jesus musste aber auch Mensch sein. Sonst funktioniert die Stellvertretung nicht. Wir haben festgestellt, da ist eine Stellvertretung passiert. Und die alttestamentlichen Tieropfer konnten nicht an unsere Stelle treten. Das muss ein Mensch sein. Was anderes kann nicht an unserer Stelle stehen. Wenn ich vor Gericht eingeladen bin, kann ich nicht meinen Hund dahin schicken. Unmöglich. Das ist ganz klar, genau. Ich kann da auch nicht ein Schaf hinstellen oder eine Ziege. Und deswegen konnte ein Tieropfer nicht an unserer Stelle stehen. Es muss ein Mensch sein. Also das ist die zweite Voraussetzung. Wir brauchen einen Mensch, der Gott ist, oder ein Gott, der Mensch ist. Wir brauchen einen, der ganz Gott und ganz Mensch ist. Und das ist nicht unwichtig, weil Gottes Wort zeigt uns genau das über Jesus. Das ist die Offenbarung, dass Jesus das ist. Er ist Mensch und er ist Gott. Und dieses Bekenntnis ist in Gottes Wort wichtig. Das zeige ich euch gleich. Daran entscheidet sich der Geist des Christen oder des Antichristen, sagt der erste Johannesbrief. Zeigen, gucken wir uns gleich an. Aber nochmal dazu, wer war Jesus? Jesus war Mensch, das ist mein erster Punkt. Das war zur Zeit, als er gelebt hat, nicht strittig. Ja. Also, weil jeder hat gesehen, da ist ein Mensch. Der isst und trinkt, der schläft, der arbeitet, der weint, der freut sich, er war Fleisch und Blut zum Anfassen. So ist Jesus gewesen. Und Gottes Wort sagt, er wurde Fleisch. Das heißt, er wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er wurde Fleisch wie du und ich. Er kam in unser Leben. Er war erlebbar, nahbar, fühlbar. Er war geboren von einer Frau. Das ist unfassbar. Ja? Gott, Jesus war Mensch. Er hatte einen Körper, er war kein Geistwesen, er war ein echter Mensch. Und Gottes Wort sagt, wie tief er Mensch geworden ist. Römer 8, Vers 3, denn das, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde sandte. Das Gleichgestalt des Fleisches der Sünde oder des Sündenfleisches. Also er hat kein extra Superfleisch gehabt, sondern ein Fleisch. Er war nicht sündig, ja, aber er hat eine menschliche Existenz gehabt, wie wir. Er hatte keinen Vorteil, er hatte Kämpfe, er hatte keinen besseren Körper. Er war ganz und gar wie einer von uns. Hebräer 2,17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus hatte keinen Vorteil und sein Menschsein kommt darin zum Ausdruck, dass er sterben konnte. Jesus konnte sterben. So arg Mensch war er. Philipper 2,7 haben wir auch schon gelesen. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus war schmerzempfindlich. Ein Gott, der schmerzempfindlich war. Er litt, er starb, sein Leib war vergänglich. Er war wahrer Mensch bis zum Tod, bis zum echten Tod, nicht zum Scheintod. Er ist nicht kurz vor seinem Tod aus seiner Hülle rausgeschlüpft oder ein anderer wurde gekreuzigt. Das bekennt übrigens der Islam, ja, dass wahrscheinlich Simon von Kyrene gekreuzigt wurde und Jesus nicht. Ja, der ist einen ganz normalen Tod gestorben, das sagt der Koran. Jesus ist nicht gekreuzigt worden im Koran. Aber Jesus in der Bibel, der ist selber gestorben. Einen echten, wirklichen Tod. Aber er war auch Gott. Er ist wahrer Gott gewesen. Da an dieser Stelle, er ist wahrer Mensch, dürfen wir nicht aufhören. Ja, es gibt manchmal die Tendenz, diese Seite zu betonen heute. Ja, zu sagen, ja, Jesus ist ein wahrer Mensch geworden. Er hatte keinen Vorteil für uns, ist alles wahr. Er konnte auch die Wunder nur tun durch den Heiligen Geist. Ist wahrscheinlich wahr. Und er hatte keinen Vorteil und deshalb können wir alles genau dasselbe tun, was Jesus auch tut. Ist das wahr? Was sagt ihr? Können wir alles genau dasselbe tun, was Jesus auch getan hat? Haben wir dieselbe Potenziale? Haben wir dieselben Möglichkeiten? Wir haben auch den Heiligen Geist. Ja oder nein? Also sagen wir mal theoretisch ja. Aber nennt mir doch mal ein Beispiel in der Kirchengeschichte, wenn das wahr ist, der wenigstens annähernd dahin gekommen ist in 2000 Jahren, dasselbe zu tun wie Jesus. Also da wird es dann Luft ganz dünn. Von daher habe ich meine Zweifel, ob die Theorie stimmt, dass wir alles genau dasselbe tun können wie Jesus. Ich glaube das nicht. Wir sind nicht Jesus. Aber Jesus gibt uns den Heiligen Geist, das ist wahr. Und wir sind Söhne und Töchter wie er. Und der Heilige Geist ist derselbe und Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Und ich denke, wir sehen auch noch größere Dinge. Aber es gibt einen Unterschied zwischen uns und Jesus. Denn Jesus war auch Gott. Er war Gott. Und das ist das Entscheidende. Er ist von Ewigkeit her Gott gewesen. Jesus war schon lange, bevor er geboren wurde, da. Zum Beispiel lesen wir das in Johannes 8, Vers 59 sagt er, bevor Abraham war, bin ich. Da sagt er, bin ich, sagt er auch noch. Hört sich nämlich an, wie ich bin. Ich bin, der ich bin. Bevor Abraham war, bin ich. Was sagt er da? Für jedes jüdische Ohr sagt er, du sagst, du bist Gott? Und das fragen die auch. Hä? Du bist gerade 30 und du hast Abraham gesehen, wie soll das denn gehen? Oder Johannes 6, 62 sagt Jesus, wenn ihr nur den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vorher war, was würdet ihr dann sagen? Ja? Mit anderen Worten, Jesus war vorher beim Vater, und er kam auf die Erde, er wurde Fleisch. Er kam vom Vater und wurde Fleisch. Er kam als Gott in diese Welt. Und interessant, was ist die Eingangstür in diese Welt? Von Gott die Eingangstür in diese Welt. Was ist es? Die Geburt gewesen, ja. Das ist der Hammer. Jesus hat diese Eingangstür genommen und ist geboren worden als Kind. Und dieses Kind war Mensch, aber es war auch Gott. Das haben nämlich übernatürlicherweise die Gelehrten aus dem Osten, aus die drei Weisen aus dem Morgenland, ja, die Gelehrten aus dem Osten haben das erkannt. Ihr denkt, ich meine euch, oder was? Es war noch einiges östlicher. Da seid ihr gehört. Die haben das erkannt und die haben ihn angebetet. Man darf nur Gott anbeten. Man darf nur Gott anbeten. Die haben ihn angebetet. Die haben das Kind gesehen und haben dieses Kind angebetet. Warum? Weil das Kind Gott ist. Also Jesus ist gekommen, er ist nicht geworden. Ja, manchmal haben wir so, es gab die Lehre, ja, Jesus war irgendwie Mensch und der ist irgendwie zu Gott geworden durch seine Gnade und Gott hat ihn erhoben und adoptiert. Das gibt's aber nicht. Entweder man ist von Ewigkeit her Gott oder man ist nicht Gott, man kann nicht Gott werden. Das ist die zentrale Wahrheit, dass Jesus Gott ist. In Micha steht das so schön, dass er vor Ewigkeit war. In Micha Kapitel 5. Micha Kapitel 5. Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeiten her. Jesus wird hier proklamiert als der, der von Urzeiten her, von den Tagen der Ewigkeit her, kommt in die Zeit als Gott. Johannes 6, 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel hergekommen? Und Jesus macht es klar und sagt, der Vater und ich sind eins. Er ist eins mit dem Vater. Und der Vorwurf kommt natürlich, wenn er sowas sagt. Johannes 10, 29 bis 33, da sagt er, mein Vater, der sie mir gegeben hat, also über die Schafe spricht er da, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden Steine auf gegen ihn, damit sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selber zu Gott machst. Die haben das ganz genau verstanden. Er ist ein Mensch und macht sich selber zu Gott. Er macht sich nicht zu Gott, er ist Gott. Er sagt nur die Wahrheit. Und das ist entscheidend zu sehen. Jesus ist Mensch und Gott. Deswegen, ob Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist oder nicht, ist nicht nebensächlich. Das ist entscheidend. Oder? Ob er von einer Jungfrau geboren ist, davon hängt nämlich ab, ob er Gott ist oder ob er nur Mensch ist. Und er ist nicht nur Mensch, er ist Gott. Und daran hängt unsere Erlösung. Wenn ich nicht bekenne, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist, fällt meine Erlösung hin. Und dann bin ich nicht Christ, dann bin ich nicht gerettet, weil dann ist irgendein Mensch am Kreuz gestorben. Was soll der schon groß gemacht haben? Also das ist nicht nebensächlich, das ist entscheidend. Ich lese euch mal was vor aus einem Interview. Margot Käßmann. Im Spiegel-Interview. Naja. Die Frau hat immerhin auf dem Christustag die Einleitung gemacht, oder? Wo war das? In evangelikalen Kreisen. Wie sieht es aus mit der Jungfrauengeburt, also der biblischen Überlieferung, dass Maria bei der Geburt Jesu noch unberührt war, ist die Frage vom Spiegel. Käßmann, da bin ich ganz Theologin des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, dass Maria eine junge Frau war, die Gott vollkommen vertraut hat, aber dass sie im medizinischen Sinne Jungfrau war, das glaube ich nicht. Spiegel, es gibt mehrere Bibelstellen, wonach sie ihr Kind vom Heiligen Geist empfängt. Damit scheidet Josef als Vater schon mal aus. Käßmann, Gottes Geist war sicherlich am Werk. Aber es gibt beispielsweise im Matthäus-Evangelium eine Abstammungsliste Jesu, in der sein Vater als Abkömmling des großen Königs Davids ausgewiesen wird. Das eine schließt das andere nicht aus. Spiegel, also eine Art Patchwork-Familie mit ungeklärter Vaterschaft. Die Antwort von Frau Dr. Käßmann? Für mich ist das eine sehr solide Familie. Maria, Josef samt den Kindern, die sie gemeinsam hatten. Ich denke, dass Josef im biologischen Sinne der Vater Jesu war. Gott war es im geistigen Sinne. Oh. Okay, lassen wir es mal dabei. So, mit diesem Bekenntnis fällt die Erlösung hin. Ja, das ist nicht egal, was die Frau da sagt. Es ist nicht egal, was du sagst. Durch unser Bekenntnis überwinden wir den Feind. Wenn wir sowas bekennen, überwinden wir keinen Feind damit. Jetzt kommt die große Frage. Ist das so wichtig? Das habe ich schon am Anfang gestellt. Was hat das überhaupt mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Wie kann ich dadurch ein besserer Ehemann werden? Das ist nicht die Frage. Das ist geht um was viel Tieferes. Und die Tendenz ist heute, dass wir nur immer nach dem fragen, wie geht es mir besser? Gottes Wort denkt aber nicht so. Gottes Wort, da geht es zunächst mal um Gott. Und wir haben heute so eine Relativitätstheorie unseres Bekenntnisses und unseres Glaubens. Der Apostel Johannes sagt es so, vielleicht schlagt er das mal mit auf, 1. Johannes 4,1. Da steht, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Das heißt, Johannes fragt nach dem Bekenntnis. In 2. Johannes 7 ist dasselbe nochmal. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Jesus Christus im Fleisch gekommen. Was bedeutet das? Jesus Christus bedeutet, es ist der Messias. Es ist der Sohn Gottes. Sohn kommt ins Fleisch, ganz und gar Mensch. Und gekommen heißt wieder, er ist gekommen vom Vater. Er ist nicht geworden oder ist Mensch gewesen, sondern ist gekommen von Gott. Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, ist ins Fleisch gekommen. Ganz einfacher Satz. Hört sich so simpel an. Aber ich glaube, dass jemand, der nicht den Geist Jesu hat, das nicht bekennen kann. Er kann vielleicht irgendwas sagen, ja, er kann das ablesen und sagen. Aber er kann nicht bekennen. Jemand, der wirklich nicht den Geist Jesu hat, kann nicht von Herzen bekennen. Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen und er ist mein Herr. Das stimmt überein mit dem, was Paulus sagt im Korintherbrief. 1. Korinther 12. Da spricht er eigentlich über die Geistesgaben. Und aber da sagt er dann, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus, und niemand kann sagen, Herr Jesus, also er fasst das noch enger zusammen hier an der Stelle, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, nur durch den Heiligen Geist kannst du dieses Bekenntnis sprechen, von dem hier 1. Johannes 4 redet. Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen. Er ist Gott. Er ist Mensch. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Und er ist mein Herr. Und das ist ein gutes Bekenntnis. Seid ihr nicht begeistert? Ich finde das so eine wichtige Sache. Wer im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, wird gerettet. Und Jesus sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Matthäus 10, 32. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Also das Bekenntnis ist Jesus wichtig. Und in der Offenbarung heißt es, dass wir den Teufel überwinden durch das Blut Jesu, das Bekenntnis unseres Mundes und dadurch, dass wir unser Leben nicht lieben bis in den Tod. Also es reicht nicht, irgendwas in unserem Herzen zu haben und nichts zu bekennen, sondern Gott zu bekennen und Jesus zu bekennen als das, was er ist. Und damit kommt der Glaube nämlich aus dem Verborgenen ins Licht. Damit wird er nicht mehr eine Privatsache. Damit ist er öffentlich. Durch unser Bekenntnis ist unser Glaube öffentlich. Ja, du kannst in deinem Wohnzimmer alles Mögliche glauben. Du kannst glauben, was du willst. Aber was sagst du? Und ihr haltet das vielleicht für unwichtig, aber das ist nicht unwichtig. Und wenn es drauf ankommt, dann wird es sehr, sehr wichtig sein, weil daran hängt alles. Daran hängt, werden in Zukunft auch Fragen von Einheit und so weiter hängen. Man kann sich gut über Gott einigen. Man kann sich mit allen Menschen über Gott einigen. Oder fast allen. Man kann sich auch noch mit relativ vielen Menschen über Jesus einigen. Und sagen, dass er irgendwie was Gutes gemacht hat. Aber wenn du bekennst, dass Jesus Gottes Sohn ist, ins Fleisch gekommen, am Kreuz stellvertretend für mich gestorben, da hört's auf. Da gibt's nur noch ein Entweder-Oder. Ja? Ich habe das mal studiert, zum Beispiel, was der Islam über Jesus sagt. Der Islam glaubt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Wusstet ihr das? Glaubt aber nicht, dass er Gott ist. Dagegen kämpft der Islam mit allem, was er hat. Wer sagt, dass Allah einen Sohn hat, der sei verflucht? Das sind die Bösen, die behaupten, Allah hat einen Sohn. Auf keinen Fall. Das kann der Islam niemals sprechen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Unmöglich. Das ist keine böswillige Unterstellung, das ist einfach im Koran so festgelegt. Das darf man nicht sagen, sobald ein Moslem könnte das niemals sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist unmöglich. Und viele andere können das auch nicht und wollen das auch nicht. Das heißt, sobald wir das sagen und bekennen, nicht nur in unserem Wohnzimmer für uns selber glauben, sondern dazu stehen, dann wird's spannend. Ich mache einen kleinen Exkurs. In der Kirchengeschichte gab es eine schlimme Verfolgung im Römischen Reich und eine Verfolgung unter dem Kaiser Decius. Und dieser Kaiser Decius, der wollte eigentlich vor allen Dingen das Römische Reich wieder einen. Und zu der Einheit des Römischen Reiches gehört der Glaube an die Staatsgötter. Das war einfach so. Staatskirche waren die Staatsgötter. Und als Akt der Solidarität gegenüber dem römischen Staat wurde erwartet, dass du ein kleines Rauchopfer, Weihrauchopfer ins Feuer geschmissen hast für die römischen Götter. Ist eigentlich keine große Sache, wurdest vorgeladen, das ist tatsächlich so gewesen, du wurdest vorgeladen, wurde geguckt, ob du das Weihrauchopfer bringst und dann hast du ein Zertifikat gekriegt. Hat geopfert, ist guter römischer Staatsbürger. Hier. Dann konntest du weggehen und wenn irgendwie nachgeforscht wurde, konntest du dein Zertifikat zeigen. So, und jetzt kamen die Christen an die Reihe. Und es lief teilweise so ab, dass die vorgeladen wurden, da brannte das Weihrauchfeuer, da saß die Kommission, machte Opfert jetzt und der hat schon alles ausgefüllt und so weiter. Und die Christen haben gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Was? Wieso denn das nicht? Ich glaube nicht an die Götter. Ach, an die Götter glaubt da sowieso niemand. Da glaube ich da auch nicht dran. Glaubt doch hier sowieso niemand an die Götter. Also darum geht's doch gar nicht. Es geht doch nur darum, dass du zeigst, dass du dem Staat gegenüber loyal bist. Jetzt schmeißt dein Weihrauchopfer da rein und damit hat sich die Sache. Und dann mache ich den Stempel drauf und dann kannst du gehen. Wisst ihr, die Schwelle für die Christen war sehr niedrig gemacht worden. Mach doch das jetzt einfach, was du daheim glaubst und in deinem Hauskreis und was ihr da in eurer christlichen Sekte da macht, das interessiert uns alles überhaupt nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt im Wohnzimmer. Du musst doch an deine Kinder denken. Frank, komm, jetzt mach dieses Weihrauchopfer. Wir kennen uns doch, ich bin zwar römischer Beamter, aber wir kennen uns doch. Komm, jetzt mach das Ding da rein, damit ich da unterschreiben kann. Ich will nicht, dass du irgendwelche Schwierigkeiten kriegst. Und du musst an deine Familie und deine Frau denken. Und wisst ihr, was die Christen gemacht haben? Sie haben es nicht getan. Und Hunderte und Tausende sind umgebracht worden. Aus dem Grund, weil der Rückschluss war natürlich, wenn einer wegen so einer kleinen Sache so stur ist, dann kann er ja nur ein Feind des römischen Staates sein. Das war der Rückschluss dann wieder, ja? Ist ja logisch. Also das Bekenntnis an der Stelle war so simpel und die mussten halt bekennen, nein, ich glaube das nicht. Ich glaube an Jesus, den Messias. Und da war am Schluss die Frage, was bekennst du? Auch für Jesus die Frage, was bekennst du? Was bekennst du vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt? Also, daran hängt vieles. Und das ist auch eins unserer Grundlagen. Was sagen wir über Jesus? Wir sagen über ihn, er ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir sagen, er ist Gott gekommen ins Fleisch. Und nichts weniger als das. Daran darf die Maus keinen Faden abbeißen. Und alles, was das irgendwie verwässern will, ist ein Angriff aufs Kreuz. Ich hoffe, ihr versteht das, warum ich das in diesem Zusammenhang bringe. Weil das ist tatsächlich ein Angriff auf unsere Erlösung und aufs Kreuz. Ich denke nicht, das ist jetzt alles nur eine theologische Spitzfindigkeit. Das ist in Gottes Wort. Ich habe es euch gezeigt in 1. Johannes, wo er sagt, Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, prüft die Geister, die in die Welt gekommen sind, weil daran hängt der Geist des Christen und des Antichristen. Und ich denke auch, wenn wir Lehren prüfen, ist es wichtig, auf diese Dinge zu schauen. Was sagt jemand über Jesus wirklich? Ist er Gott und Mensch? Was sagt derjenige übers Kreuz? Ja, wenn wir solche Sachen testen, wie zum Beispiel dieses Buch, Die Hütte, ich weiß, ich will jetzt nicht darauf kommen, wieder das im Detail, aber weil diese Kontroverse unter euch mal war, woran testen wir wirklich, worum es da geht? Das sind die Fragen. Und das sind wichtige Fragen, das sind die entscheidenden Fragen, wo wir gefordert sind, zu unterscheiden. Und deswegen möchte ich euch das hier lassen, dass das in euch verankert ist, unser Bekenntnis zu Jesus. Und ich möchte euch die Gelegenheit geben, jetzt Jesus zu bekennen und das auszusprechen, dass ihr Jesus bekennt. Und das ist etwas, was Gott euch offenbart hat. Ich habe mal erlebt, wie bei uns in der Gemeinde sich jemand bekehrt hat aus dem Iran, wirklich ein Moslem gewesen, der hat viel Koran studiert und alles Mögliche, hat dann aber irgendwie gemerkt, das ist nicht die Wahrheit. Und er hat nach der Wahrheit gesucht und hat alles Mögliche gesucht, Buddhismus, im Judentum, dies und das, und hat dann auch im Christentum gesucht und hat irgendwie erkannt, dass Jesus die Wahrheit ist. Und er saß dann in meinem Wohnzimmer und ich habe ihm das Evangelium erklärt und ich habe gemerkt, wie es in ihm hell wird, wie er das erkennt, wie Gott ihm das offenbart. Und dann habe ich gemerkt, er glaubt es schon. Und dann habe ich ihn gefragt, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und er hat es bekannt. Glaubst du, dass er für dich gestorben ist und für dich auferstanden ist? Und er sagt, ja. Und dann habe ich gesagt, möchtest du jetzt Jesus dein Leben geben? Und er sagte, ja. Ich glaube, dass jemand so Christ wird. Man erklärt ihm das Evangelium oder ihr. Und er fängt an, das zu erkennen und zu glauben. Er sieht, der Mensch sieht, ja, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat für mich gelitten, er ist auferstanden von den Toten. Er ist der Retter, er ist der Messias, ich erkenne das. Und dann muss eine weitere Antwort folgen, nämlich, dass jemand sagt, ich gebe Jesus mein Leben. Das ist ein bewusster Schritt auf das, was Gott offenbart. Dieser bewusste Schritt, dass man sagt, ich nehme das an. Wie es heißt zum Beispiel in Johannes 1, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Also es muss ein Schritt kommen von Jesus aufnehmen. Und dann, wenn du das tust, Jesus bewusst aufnehmen, dann geschieht die neue Geburt. Gott tut was durch seinen Geist, was du nicht tun kannst. Und das habe ich gemerkt. Er hat geglaubt, er hat Jesus sein Leben hingegeben. Und der Heilige Geist, ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist eine neue Geburt schafft. Übernatürlich ihm neues Leben in sein Herz gibt. Und dann kamen noch weitere Schritte, klar, aber das ist ein Zusammenwirken von dieser übernatürlichen Offenbarung und meiner Antwort, meinem Bekenntnis, meinem Jesus aufnehmen. Ich denke, dass ihr das schon alle gemacht habt, aber lasst uns doch Jesus bekennen. Lasst uns doch mal dieses Bekenntnis sprechen, also diesen Satz, der da steht im 1. Johannes, sage euch den nochmal vor. Also so wie wir den gemeinsam laut bekennen können, Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen. Und dann gehe ich weiter und sage, er ist Gott, er ist Mensch, er ist für mich am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er ist mein Herr. Lass uns das mal zusammen bekennen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch aufstehen. Also ich sag's euch vor, ihr sagt's nach und lasst uns das in die unsichtbare und sichtbare Welt proklamieren. Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen. Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen. Er ist Gottes Sohn. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden und lebt. Er ist auferstanden. Er ist mein Herr. Amen. 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 Ja, das ist stark. Halleluja. Ja, ihr dürft euch wieder setzen. Das ist stark. Ich sage jetzt nicht, dass ihr hier einführen sollt, dass man das Glaubensbekenntnis jeden Gottesdienst spricht. Aber ich glaube, dass da eine Kraft drin ist, diesen Glauben, den wir haben, auch so zu proklamieren. Das tun wir auch in unseren Liedern. Wir proklamieren unseren Glauben, wir sprechen den. Und auch gerade solche Lieder, unseren Glauben proklamieren, die sind stark, die sind wichtig. Ich möchte noch einen anderen Aspekt von dem Kreuz betonen. Also dann an dem Kreuz, also nochmal, das ist ein weiterer Punkt, den wir jetzt hatten hier in unserer Reihe von verschiedenen Punkten. Das Bekenntnis zu Jesus ist wichtig. Daran hängt, was am Kreuz geschehen ist. An diesem Bekenntnis. Mensch, und da fehlt natürlich, und Gott. Ich möchte noch jetzt darauf kommen, was ist am Kreuz geschehen? Und zwar diesen Aspekt, dass dort ein Bund geschlossen wurde. Wenn ihr euch mal umschaut, dann werdet ihr feststellen, dass ihr nicht alleine seid und dass wir in vielfältigen Beziehungen stehen. Ich weiß, dass Beziehung ein wichtiges Thema in eurer Gemeinde ist und damit seid ihr gesegnet. Beziehungen sind total wichtig für unser normales Leben, unser geistliches Leben. Wir können zwar allein leben, aber Gott will das nicht. Er sagt, das ist nicht gut. Und Gott hat das ganz grundsätzlich so gewollt, dass wir in Beziehungen stehen. Und normalerweise, ob wir wollen oder nicht. Ja? Das ist Gottes Plan. Es hat was mit Gott selbst zu tun, weil er selber ist in Beziehung mit sich selbst. Das ist ein Geheimnis. Ja? Er ist drei in eins. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen. Ist auch ein wichtiges Bekenntnis über Gott. Übrigens, ist keine Erfindung der alten Kirche, sondern das ist nur, man bringt nur zum Ausdruck, was Gottes Wort sagt. Ja, er ist drei in eins, drei Personen, ein Gott. Wer das verstehen kann, möge sich melden. Ich habe hohe Achtung vor dir. Ich glaube nicht, dass man es verstehen kann, sondern man kann Gott nur anbeten für das, wer er ist. Aber Gott ist irgendwie in Beziehung mit sich selbst. Und unsere Beziehungen sind ein schwaches Abbild von dem, wer Gott ist. Oder was Gott mit Beziehung möchte. Aber immerhin, Gott wollte das so. Und Gott tritt auch mit uns in Beziehung. Und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Gott tritt nicht einfach nur so irgendwie locker, flockig, so nebenbei mit uns in Beziehung, sondern er tritt immer in Beziehung mit uns auf der Grundlage von einem Bund. Schon im Alten Testament und erst recht im Neuen Testament. Das Testament heißt der Bund. Das heißt, Gott macht nicht einfach nur so Hallo zu dir und das ist irgendwie ein unverbindliches Ding, sondern die Art und Weise, wie Gott mit uns in Beziehung tritt, ist durch einen Bund. Eine spezielle Bezeichnung von dem, was Gott will. Also, und das ist eine Art von Beziehung, die ein Geheimnis enthält. das man nur mit Gottes Hilfe verstehen kann. Das ist eine ganz spezielle Art und Weise von Beziehung, die Gott da meint. Und wir haben mehrere solche Bünde in der Bibel. Da kann ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Mir ist nur wichtig zu sagen, das ist Gottes Erfindung. Und ich weiß gar nicht, ob man überhaupt außerhalb dieser Grundlage eine Beziehung mit Gott haben kann, außerhalb von einem Bund. Ich glaube, das ist eigentlich nicht möglich. Das geht nur innerhalb von diesem Bund. Und unser Zeitgeist, der ist eigentlich mehr oder weniger gegen alles, was irgendwie im Bund ist. Weil Bund, das hört in der deutschen Sprache sich nach Bindung an. Und das möchte man nicht so gerne. Ja. Wer will sich schon festlegen? Wer weiß schon, was morgen ist? Ja. Und möglicherweise ist morgen alles ganz anders. Wer will schon lebenslänglich haben? Es gibt zwar menschliche Bündnisse, die wir zu unserem Vorteil abschließen normalerweise, solange es uns nützt. Wir hoffen, einen starken Partner an unserer Seite zu haben. So ist es normalerweise zwischen Völkern oder in der Geschäftswelt. Da macht man einen Bund so lange, wie es geht. Wenn ihr mal schon mal Monopoly gespielt habt oder Risiko, da gibt es dann auch Bündnisschlüsse, die spiegeln das gut wider. Du, Jan und ich, wir machen uns zusammen gegen den Axel und dann würfeln wir ihn nieder. Aber sobald die richtige Gelegenheit kommt, da breche ich diesen Bund und greife dich an. Ist doch so. Oder habt ihr schon mal Risiko gespielt? Nicht, kennt ihr nicht. Ihr seid so heilig. So ein Spiel, da kriegt man Armeen und vernichten sie die roten Armeen und die gelben und die grünen. Und dann musst du dann halt die anderen Armeen niederwürfeln. Das ist ein lustiges Spiel, also es ist ein gutes Spiel, kann ich euch empfehlen. Und da gibt es dann eben Bündnisschlüsse, immer einer gegen den anderen. Und dann, was, du gehst jetzt gegen mich, wir haben noch einen Bund. Ja, das war gestern, ja. Und so ist es doch in der Welt auch. Das ist aber nicht, wie Gott einen Bund schließt. Ganz und gar nicht. Im Psalm 25, 14 heißt es, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund tut er ihnen kund. Wem? Die ihn fürchten. Für die ist sein Geheimnis bestimmt. Und man muss sich ein Stück weit darauf einlassen, auf dieses Geheimnis, was ein Bund ist, und das verstehen wollen, wie Gott mit uns in Beziehung tritt. Wollt ihr das verstehen? Also ganz kurz, ich erinnere euch nur, Gott schließt einen Bund mit Noah, mit dem Regenbogen. Gott schließt einen Bund mit Abraham, mit allen seinen Nachkommen. Gott schließt einen Bund mit dem jüdischen Volk am Berg Sinai. Und diese, es gibt auch noch verschiedene andere Bundesschlüsse, und diese Bundesschlüsse werden teilweise wieder erneuert. Und über Gott wird gesagt, dass er ein Gott der Bundestreue ist. Er ist der Gott, der seinen Bund hält. Und wir sehen auch, dass Gott selbst immer wieder diese Initiative ergreift, einen Bund mit Menschen zu schließen. Was ist das Erstaunliche? Also, Bündnispartner, wann wurden Bündnisse geschlossen? Wir sehen auch Bündnisse zwischen Menschen, normalerweise zwischen zwei Gruppen und Menschen, die irgendwie Unsicherheit und Furcht haben, und man will wissen, woran man ist. So hat Jakob mit Laban einen Bund geschlossen, damit er wusste, der betrügt mich nicht mehr und ich betrüge ihn auch nicht mehr, und so werden wir irgendwie miteinander klarkommen. Oder David und Jonathan haben einen Bund geschlossen, einfach weil sie sich gern gehabt haben. Also bei einem Bund gibt es folgende Elemente, die möchte ich euch zeigen, weil die finden wir hinterher bei dem wieder, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Als erstes haben wir Bündnispartner, und diese Partner, die müssen nicht gleich stark sein. Die können unterschiedlich stark sein. Dann hast du eine Bündnisverpflichtung. Da geht es dann um irgendwas, auf das du dich einigst, was du einhalten willst. Eine Bündnisverpflichtung, was ich tun will und was du tun willst. Ja. Und das ist das Interessante. Gott nimmt die Initiative und verpflichtet sich gegenüber seinen Bündnispartnern. Dinge, die er tun will, das sind seine Verheißungen, seine Bündnisverpflichtungen. Und er sagt, ich stehe dazu. Dann gibt es ein Opfer. Bei jedem Bundesschluss, der gültig ist und gültig werden soll, muss es ein Opfer geben. Das ist auch bei menschlichen Bündnissen der Fall. Jakob und Laban, als sie den Bund geschlossen haben in 1. Mose 31, schlachten sie danach ein Opfer. Und das Wort Bund im Hebräischen heißt, das ist das Wort Berit, und das heißt wörtlich übersetzt schneiden. Einen Bund schneiden. Ein Bund schneiden heißt, es kommt von dem Opfern her. Es musste Blut fließen. Warum war das Opfer nötig? Um das besser zu verstehen, schauen wir uns mal einen Bundesschluss an, den Gott mit Abraham geschlossen hat. In 1. Mose 15. Gott schließt da diesen Bund. Er hat die Initiative ergriffen. Und dann gibt er Abraham den Auftrag, Tiere zu nehmen und die in der Mitte durchzuschneiden und auszulegen. In 1. Mose 15, Vers 8. Und er sagte, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Also woran werde ich deine Verheißung erkennen? Und jetzt sagt der Herr zu ihm, da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm diese alle. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Ich gehe kurz weiter. Da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und dichte Finsternis überfiel ihm. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, und sie werden ihnen dienen, man wird sie unterdrücken 400 Jahre, aber ich werde die Nation richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und wirst in guten Altern begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Und es geschah, also Vers 17, und es geschah, als die Sonne untergegangen und die Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Und an jenem Tag schloss der Herr seinen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Gott wollte, dass Abraham eine sichere Grundlage hat für das Versprechen, was Gott ihm gegeben hat. Er wollte, dass Abraham ganz sicher ist, und Gott selber nimmt die Initiative und verpflichtet sich gegenüber Abraham. Und dieses Bild, dass Gott zwischen diesen Tieren durchgeht, ist sozusagen das Geheimnis des Bundes. Diese Tiere wurden zerteilt und ich gehe da durch, und das heißt nichts anderes als, ich gehe durch das Opfer hindurch. Ich gehe durch diesen Tod hindurch, und das bedeutet, mir soll geschehen wie diesen Tieren, wenn ich diesen Bund breche. Mein Leben für dein Leben und dein Leben für mein Leben. Das ist der Bund. Hingabe, Lebenshingabe aneinander. Das ist übrigens auch der Ehebund, Lebenshingabe aneinander. Ich gebe mein Leben für dein Leben und du gibst dein Leben für mein Leben. Und Gott geht da durch, stellt euch das mal vor, und sagt, ich verpflichte mich dir gegenüber und gebe mein Leben, werfe das in die Waagschale für dein Leben. Hingabe, Lebenshingabe. Dieser Bund wird gestiftet mit diesem Wissen, das ist auf Gedeih und Verderb. Wir gehören aneinander, zueinander. Und das ist das, was daraus hervorgeht, ist ein Rechtsverhältnis. Danach steht die Beziehung auf einem Rechtsverhältnis. Abraham konnte sagen, Gott, du hast es versprochen. Du bist in einem Bund mit mir. Ich erinnere dich an deine Verpflichtung. Versteht ihr das? Das ist das, was Gott auch wollte. Ein Rechtsverhältnis wird geschaffen, bei dem beide Bündnispartner wissen, woran sie sind. Es sind Verpflichtungen, die eingehalten werden müssen. Und das wollte Jesus tun mit uns. Er wollte mit seinem Bund, den er mit uns geschlossen hat, uns das hier zeigen. Wir sind Bündnispartner. Wir haben Verpflichtungen. Das Opfer, das hat er gebracht, sein Leben hingegeben. Er wollte uns zeigen, wir sind in einem Bund, wo es ein Rechtsverhältnis gibt, wo du ganz sicher sein kannst, ich ändere meine Meinung nicht. Niemals. Meine Meinung gegenüber dir ändere ich nicht. Er schafft einen neuen Bund, in den wir eintreten. Und der Zustand ist Frieden. Wenn ein Bund geschlossen ist, haben wir Shalom als Ergebnis. Ja, wir haben Frieden. Und Shalom im Hebräischen bedeutet nicht nur, da ist gerade so eben, kommen wir miteinander klar, sondern wenn Gott Shalom schafft, dann heißt das Heil, Versöhnung, das Misstrauen ist weg, alle Verdächtigungen sind weg, alle Unsicherheit ist weg, dauerhaft beendet. Ich habe Frieden, ich habe Tischgemeinschaft, ich habe enge Gemeinschaft, wo ich keine Angst mehr habe. Das ist der Bund, in dem wir stehen. Mit Jesus, den hat er gesagt, dass bevor er gestorben ist, ich schließe den Bund. Das ist der neue Bund in meinem Blut, den ich jetzt mit euch schließe. Und morgen durch das Opfer wird das besiegelt, sage ich mal so. Am Kreuz wird es besiegelt. Aber ich will, dass ihr Frieden habt und das bedeutet keine Verdächtigung, kein Misstrauen, keine Unsicherheit mehr. Tischgemeinschaft im Abendmahl. Ich nehme Jesus auf, aber Tischgemeinschaft im Orient ist was anderes als bei uns. Zeichen von Frieden. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und dann gibt es am Schluss noch ein wichtiges Element, das ist die Bundestreue. Bundestreue. Und von Gott wird, das habe ich schon gesagt, er ist ein Gott der Bundestreue. Gott steht treu und zuverlässig zu dem, was er gesagt hat. Er bricht keinen Bund. Es geht so weit, dass 2. Timotheus 2,13 sagt, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Und ich möchte euch sagen, es ist nicht nur einfach eine neue Beziehung, die wir haben mit Gott. Es ist ein Bund, wo Gott will, dass wir uns sicher sind. Es ist ein Bund, wo Gott gesagt hat, es ist Friede zwischen dir und mir. Wir sind ungleiche Partner. Aber es ist Frieden zwischen mir und dir. Ich habe alles gegeben, ich habe mich verpflichtet. Ich habe mich hingegeben. Ich habe dir alles gegeben. Was mehr kann ich noch tun, um dir zu sagen, dass ich für dich bin und nicht gegen dich? Er kann nichts mehr tun. Er hat alles getan. Und ich denke, ich höre hier auf heute. Ich denke, dass Gott noch was anderes tun möchte. Und lasst uns mal einen Augenblick warten und auch ihr Ältesten, oder wenn ihr Weisheit habt, wie wir weitergehen, sagt es mir. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für diesen Bund, der am Schluss rausgekommen ist aus dem Kreuz. Das war deine Initiative, nicht unsere. Dass wir diese Sicherheit haben sollen. Du wirst den Bund nicht brechen. Du wirst deine Meinung morgen nicht ändern. Du wirst nicht morgen sagen, jetzt müssen wir alles nochmal von Neuem diskutieren. Sondern es ist fest, unerschütterlich fest. Jesus, dafür danke ich dir und ich bitte, dass das als Offenbarung in unser Herz kommt. Bitte, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Okay, ich denke, dass wir das so machen sollten, dass wir wirklich noch erwarten, dass Gott sein Wort bestätigt, indem er uns segnet, indem er Dinge tut, die wir nicht tun können. Entweder heilt oder befreit oder uns segnet und diese Versprechungen, die mit an seinem Bund hängen, uns schenkt heute Abend. Und ich denke, dass wir wirklich füreinander beten sollten und auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat, füreinander beten heute Abend. Noch die Zeit, die wir haben. Wäre das okay, wenn wir das so machen? Wenn ihr das Bedürfnis habt, euch neu auch in diesem Bund Jesus hinzugeben, dann macht das auch. Sprecht das mit ihm. Macht das mit ihm ab, dass ihr noch weiterhin da drin steht. Und dass ihr auch den Bund nie verlasst. Aber ich denke, dass Jesus einfach Bundessegen uns geben möchte.